Ich erlaube mir nur, ihn noch ganz kurz vorzustellen, und ich habe vorher schon gesagt, dadurch, dass ich so unterschiedliche Angaben bekommen habe, was er schon alles gemacht hat, kann er mich dann gern korrigieren und das zurechtrücken. Also, er ist einmal grundsätzlich Ehemann und Vater von 4 Kindern. In der evangelischen, in der katholischen Kirche sehr engagiert, und zwar direkt im Stephansdom, ja. Im Nahkreis, kann man fast sagen, vom Kardinal Schönborn. Und hat in der Vergangenheit unter anderem Gründungsmitglied der UZH, der Umkehr zum Herrn, Plattform Versöhnung und auch bei Vorsitzender vom Runden Tisch. Das sind jetzt nur ein paar Funktionen. Außerdem ist er noch Erzdiakon der Erzdiözese Wien und zuständig für die Ausbildung der Diakone dort. Und darüber hinaus hat deine Tätigkeit ja auch europäische Bedeutung. Du bist auch dort Ansprechpartner und Kontakthalter zu den Freikirchen eigentlich in Europa. Und der Johannes Fichtenbauer predigt heute zu uns über einen Aspekt Israels. Kann ich das so sagen?
Ja.
Okay, dann bitte.
Danke. Also zum Ersten ist es für mich fast ein Heimspiel. Ich kenne doch ganz viele Leute hier unter euch, zumindest vom Sehen, von Abschnitten der gemeinsamen Geschichte, und das ist für mich ein ganz großes Vorrecht, hier zu sein. Ich habe eine blöde Angewohnheit, ich gebe immer Zetteln aus, weil ich Angst habe, dass die Leute sonst die Kurven nicht kratzen, die ich ziehe. Ich erlaube mir, diese 50 Blatt unter das Volk zu werfen. Ich hoffe, dass das sind ein paar ganz heikle Sachen auch mitgerutscht. Ja, passt. Darf ich das? Sind wir eine? Ich sage immer, bei aller persönlichen Vorstellung über mich selbst, am meisten beeindruckt hat mich in diesem Zusammenhang immer John Wimber, wenn er gesagt hat, wenn man wissen will, was ich bin, I'm just a fat man longing to come to heaven. Ich beginne mit einem Witz. Der Oberrabbiner von Jerusalem besucht den Papst, und in seinen Privatgemächern fällt dem Oberrabbiner ein großes rotes Telefon auf. Und er sagt zum Papst, darf ich es benutzen? Selbstverständlich. Und er telefoniert lange, der Papst wird schon leicht nervös. Wissen Sie, das ist ein sehr teurer Auslandstarif. Es geht um das große rote Telefon direkt zum obersten Chef. Gut, der Oberrabbiner bricht das Telefonat höflichkeitshalber ab. Ein Jahr später kommt es zum Gegenbesuch. Bei diesem Gegenbesuch, wieder in den Privatgemächern, diesmal des Oberrabbiners, entdeckt der Papst ein großes rotes Telefon, das ebenfalls den heißen Draht in die oberste Etage liefert. Und schüchtern fragt der Papst diesmal, darf ich es benutzen? Der Oberrabbiner ganz generös, selbstverständlich. Und der Papst telefoniert und er telefoniert und er merkt, es stört den Oberrabbiner überhaupt nicht. Und am Schluss hängt er ein und dann sagt er, warum haben Sie mich nicht unterbrochen? Und der Oberrabbiner antwortet, wissen Sie, bei uns ist das ein Ortsgespräch. Dieser blöde Witz soll im Grunde genommen in einer ganz simplen Weise schon andeuten, worauf ich hinaus will. Die Christenheit braucht die Verankerung in Israel. Aber bevor ich zum eigentlichen Thema komme, ein paar persönliche Notizen, die auch zu meiner Biografie gehören, von der die meisten nichts wissen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich die Juden gehasst. Ich bin zwischen meinem 12. und 15. Lebensjahr in den frühen Anfängen der Neonazi-Bewegung involviert gewesen. Das verdanke ich vor allem meinem Großvater, der ein Nazi war und auch bei der Partei vollamtlich als Reichsgauinspektor gearbeitet hat und bis zu seinem letzten Atemzug, ich hoffe nicht bis zu seinem letzten Moment, aber mindestens, soweit ich weiß, bis zu seinem letzten Atemzug Nazi blieb. Ich habe die Juden gehasst. Ich habe sie verantwortlich gemacht für alles, was auf der Welt schlecht ist. Und ganz besonders dafür, was mit uns, dem deutschen Volk, schiefgelaufen ist. Und dann habe ich mich doch bekehrt. Mit 17 habe ich in einer evangelikalen Freikirche Jesus zum zweiten Mal in meinem Leben ganz tief wieder in mein Herz aufnehmen können. Ich war mit 7 schon einmal so weit. Und obwohl ich bekehrter Christ war, diese Geschichte mit Israel, die war nicht bereinigt. Und die ließ sich auch nicht bereinigen über Jahre hinweg. Und Freunde haben in mich gedrängt und gesagt, Johannes, du machst so viel im Reich Gottes, das geht nicht. Da ist ein blinder Fleck, bring das in Ordnung. Ich konnte nicht und ich wollte nicht. Und es war schließlich das Jahr 1995. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, meine Bekehrung war 73. Da sind also etliche Jahre durchs Land gegangen. 95 veranstalteten Freikirchen oder ökumenische Gemeinschaften einen sogenannten Bußmarsch entlang der Todesstrecke zwischen der burgenländischen Grenze und dem Konzentrationslager Mauthausen. Und wir sind da busweise angekarrt gekommen und haben mitgemacht. Und da passierte was ganz Eigenes. Alle 5 Kilometer wurde das Schofar geblasen. Wissen alle, was das Schofar ist? Das ist dieses Widerhorn. Ja? Und dieses Widerhorn hat einen ganz eigenen, durchdringenden Klang. Und jedes Mal, wenn sie das geblasen haben, ist es mir von oben bis unten durchgezogen. Und ich habe gewusst, Gott tut jetzt was mit mir. In Mauthausen bin ich dann zusammengebrochen und habe geweint und geweint und geweint. Und das war der Beginn meiner wirklichen Bekehrung zu Israel. Und ich habe damals den Entschluss gefasst, so wie ich ein Fluch für Israel war, so möchte ich ein Segen sein. Was möchte ich mit euch heute teilen? Ich möchte euch vor allem mitnehmen in das eines der spannendsten Abenteuer, geistlichen Abenteuer, die wir in unserer Zeit noch erleben dürfen. Und dafür bitte ich euch, dass ihr Epheserbrief Kapitel 2 aufschlagt, und zwar die Verse 11 bis 16. Ich werde es ein bisschen kürzen, den Text, aber die Essenz kommt doch heraus. Erinnert euch, dass ihr einst Heiden wart. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israel fremd und vom Bund der Verheißung ausgeschlossen. Jetzt aber, durch sein Blut, seid ihr in seine Nähe gekommen, denn er vereinigte die beiden Teile aus Juden und Heiden und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Punkt, Punkt, Punkt. Er versöhnte die beiden Teile durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Ich möchte mit 3 Gedanken beginnen. Und der erste Gedanke heißt das Geheimnis der Erwählung Israels. Gott hat in seiner ewigen Vorsehung beschlossen, dass die großen Segnungen der Menschen, der Menschheit, immer durch Israel vermittelt werden. Ihr könnt euch vorstellen, für einen ehemaligen Neonazi ist es eine harte Bandage. Da heißt es in Genesis 12, Vers 2 folgende: Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Es ist die Verheißung an Abraham. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und ich verfluche die, die dich verfluchen. Durch dich werden die Geschlechter der Erde gesegnet werden. Diese Abrahamsverheißung, die letztlich die tiefste Begründung der Identität Israels ist, ist der Grund, warum wir so theologisch schnoddrig sagen, Israel ist Gottes Eigentumsvolk. Aber das sind die vielen Stellen in der Bibel, die wir finden, wo immer wieder davon die Rede ist, wie sehr es sein Augapfel ist, wie sehr er emotionell an diesem einen Volk hängt. Und es fällt uns absolut nicht leicht, emotionell nicht leicht, nicht im Verstand, emotionell, nicht leicht zu verstehen, wie Gott gleichzeitig sagen kann, er liebt alle Menschen, er liebt alle Völker und wir andererseits ganz genau wissen, und es ist nicht auslöschbar und uminterpretierbar, da gibt es ein Volk und dieses hat Gott besonders erwählt. Und an diesem Volk hängt er mit seiner ganzen Emotion. Gott hängt an diesem Volk mit seiner ganzen Emotion. Es gibt nur eine Antwort drauf. Es ist sein souveräner Wille. Und wir tun bestens daran, uns da hineinzugeben. Und zu sagen, danke Herr, denn deine Pläne sind gut. Die Konsequenz daraus ist, dass die Völker und auch wir als Einzelne in letzter Konsequenz nur dann selber auch zum Segen werden, wenn sie an diesem Segen Israels dranhängen und nicht getrennt davon, denn sonst ist das, was wir tun, Fluch. Habe ich das klar genug ausgedrückt? Alles das, was die Völker der Erde tun, was nicht mindestens indirekt im Einklang mit dem Segensspruch an Israel steht, in einem inneren Einklang, ja, wird Fluch. Ich weiß, dass es radikal ist. Ich schrecke jedes Mal davor zurück, auch diese Sätze zu sagen. Und es ist nicht die Pendlerbewegung meiner vorherigen Nazizeit, sondern es ist ein tiefes Ringen um diese Wahrheit. Zweiter Gedanke. Israel bleibt unser Schicksal auch nach Jesus Christus. Manche Theologen denken ja, das ist alles wahr, aber es gilt nur bis Jesus Christus. Und dann ist alles anders. Da steht nur leider im Johannesevangelium Kapitel 4, 22, das Heil kommt aus den Juden. Und deshalb hört diese Segensverheißung an Abraham mit Jesus nicht auf. Sie wird nur erfüllt. Er ist zuallererst der Messias Israels. Und als der Messias Israels ist er der Erlöser der Welt. Und nicht getrennt davon. Und jetzt, aus diesem Hintergrund, wird die Stelle, über die ich heute predigen möchte, Epheser 2, sinnvoll. Erinnert euch, als ihr Heiden wart, damals wart ihr von Christus getrennt, jetzt aber seid ihr durch ihn aus der Feindschaft in die Gemeinschaft geführt worden, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse. Die trennende Wand ist niedergerissen und unsere Beteiligung am Heil ist vermittelt über unseren Anschluss an Israel, den Jesus Christus vollzieht. Geschwister, dieser Text aus Epheserbrief bietet eine gewaltige Herausforderung. Ich habe schon vor Theologen geredet und da sage ich dann immer den Satz, alles das, was ihr je gelernt habt über Einheitsbemühungen und Ökumene, muss neu buchstabiert werden, wenn wir Epheser 2 ernst nehmen. Wir können alles vergessen über den ganzen ökumenischen Schnickschnack, wenn er nicht an dieser Stelle seinen Ausgangspunkt und seinen Orientierungspunkt findet. Die Kirche Jesu war von Ewigkeit her gedacht als die Gemeinschaft von Juden, Christen und Heidenchristen. Die erste Christengeneration waren Juden. Sie glaubten als Juden, sie lebten als Juden, sie verkündigten den jüdischen Messias als Erlöser der Welt. Richtungsweisend kam es dann im Jahr 49, ganz genau wissen wir es ja nicht, aber ungefähr im Jahr 49, zu diesem interessanten Konzil in Jerusalem, wo sich wiederum die jüdischen Leiter entscheiden, dass dieses Heilsangebot Gottes nicht nur für die Juden ist, sondern geteilt werden muss mit den Glaubenden aus den Völkern. Die Kirche, so entschieden sie, soll fürderhin eine Kirche aus Juden und Heiden sein. Nur in dieser Einheit aus messianisch gläubigen Juden und Heiden, die sich diesem Messias ebenfalls anschließen, kann sich die Kirche in den Heilsdienst Israels hineinstellen, ohne Israel zu ersetzen. Das ist ein wichtiger Satz. Wir kommen gleich darauf, was passiert, wenn man das nicht so sieht. Nur in der Einheit zwischen Heidenchristen und Judenchristen können die Gläubigen aus den Völkern eintreten in diesen Heilsdienst, ohne Israel zu ersetzen. Paulus wird noch gewaltig konkreter im Römerbrief. Ist ja hochinteressant, wie viele Kirchen und Freikirchen den Römerbrief als den zentralen Brief ansehen, den Brief der Briefe, aber gewissentlich die Kapitel 9 bis 11 überlesen oder ganz eigenartig interpretieren. Denn das, was dort steht, müsste uns, ich nehme an, die meisten von euch gehören dazu, Heidenchristen, ein bisschen den Schauer über den Rücken laufen lassen. Geschwister, wir alle sind nur aufgepfropfte Ölzweige. Kapitel 11. Ich habe heute nicht die Zeit, um ins Detail zu gehen. Im Kapitel 11 ist es ganz eindeutig, wir haben einen Stand vor Gott. Der ist uns unbenommen in Christus. Aber diesen Stand haben wir nur, weil Christus uns eingepfropft hat in den Ölbaum Israels. Und nicht unabhängig davon. Und ganz konkret wiederum eingepfropft in diese Gemeinschaft mit jenen aus Israel, die den Messias Jeschua anerkennen. Es gibt keinen Heilsweg der Heiden unabhängig von Israel. Die Kirche aus den Heidenvölkern kann ihre Rolle nur abhängig vom judenchristlichen Teil der Kirche entfalten. Wisst ihr, was ich hier sage? Ich sage hier, nur wenn es den judenchristlichen Teil der Kirche gibt, kann der heidenchristliche Teil der Kirche gesund funktionieren. Paulus zweifelt nicht daran, dass Israel verstockte Herzen hat. Er weiß, dass sie den Messias geleugnet haben und dass die Folge ihre Verblendung ist. Aber gleichzeitig weiß Paulus in Römer 9 bis 11, dass die Berufung Israels von Gott nicht ausgelöscht wurde. Nach wie vor haben sie die Erwählung, den Bund, die Propheten, die Väter und den Messias. Und all das gehört ihnen. Römer Kapitel 9, Vers 4 und folgende. Deshalb bleibt Israel auch nach seiner Verstockung, ob wir es wollen oder nicht, der Hauptakteur, letztlich der Hauptakteur der Heilsgeschichte. Und dann heißt es noch einmal ganz dramatisch In Römer 11, Vers 11. Und ihr alle, ihr Heidenchristen, Paulus geht hier ganz scharf vor und sagt, die ihr glaubt, euch überheben zu können, weil ihr eine besondere Stellung habt gegenüber all den anderen Juden, die den Messias noch nicht erkannten. Vergesst nicht, die Wurzel trägt euch und nicht ihr die Wurzel. Giftiges Wort. Soweit so biblisch, könnte man sagen. Ich komme zum Gedanken Nummer 3. Doch dann passiert etwas Schreckliches. Und zwar, es passiert schon am Ende des ersten Jahrhunderts, auf jeden Fall im Lauf des zweiten Jahrhunderts und bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts ist das Malheur völlig passiert. Die Ersatztheologie. Was ist das? Da meinen plötzlich die Ältesten der heidenchristlichen Gemeinden, wir brauchen die Judenchristen nicht mehr länger. Denn Gott braucht Israel auch nicht mehr. Israel hat den Messias verworfen und deswegen verwirft Gott Israel. Und der beste Beweis dafür ist die Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 nach Christus. Verworfen durch Gott sind sie nicht mehr sein Eigentumsvolk. An die Stelle Israels tritt jetzt die Kirche, strahlend und blütenweiß, also nicht so schwarz wie ich. Sie tritt vor ihn, da ist kein Makel und kein Runzel dran und sie verdrängt alles das, was Israel ist und war von der Bühne der Heilsgeschichte. Die Kirche ist das neue geistliche Israel. Als Konsequenz davon muss die Kirche judenrein werden. Gereinigt von ihrem jüdischen Erbe. Denn dieses jüdische Erbe ist ja zutiefst kontaminiert mit der Sünde der Messiasverwerfung. Und deshalb muss alles Jüdische raus. Und das sagen nicht wenige bedeutende Leute, sondern immerhin der Verfasser des Barnabasbriefes, Irenäus von Lyon, Origenes, Johannes Chrysostomus und die Liste der Kirchenväter mit diesen Behauptungen ist sehr lang. Kirchenväter, ich weiß nicht, wie sehr es hier Teil eurer Tradition ist. Also Martin Bühlmann steht sich sehr drauf, das weiß ich. Hannelore, ja genau, also die Kirchenväter, das sind so die geistlichen Schriftsteller, meistens selber Bischöfe gewesen, der ersten, könnte man sagen, mal 8 Jahrhunderte, die einfach den Weg der Kirche mit ihren Schriften auch dokumentieren. Großartige Personen, gibt es übrigens eine ganze Reihe von Kirchenmüttern auch drunter, die natürlich dann weniger berühmt wurden, leider, aber mittlerweile ausgegraben. Jedenfalls, diese Kirchenväter und Kirchenmütter haben sich auch schmutzig gemacht. Denn diesen entscheidenden Punkt haben sie nicht kapiert. Niemand darf gleichzeitig Jude und Christ sein, heißt es dann. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und Geschwister, mit dieser neuen Theologie des Ersatzes war das Schicksal der Judenchristen in den Gemeinden besiegelt. Judenchristliche Gemeinden begannen zu verschwinden. Ihre Bischöfe wurden nicht mehr zu Synoden und Konzilien eingeladen. Es wurde verboten, jüdische Bräuche im Gottesdienst zu verwenden. Es war verboten, nach jüdischem Gesetz zu leben. Kein Christ durfte gleichzeitig wie ein Jude leben. Wenn er das tat, musste er bestraft werden. Und so weiter und so fort. Und bis zum Ende des 4. Jahrhunderts war die Kirche judenrein. Wir wissen heute, dass es historisch betrachtet zu Beginn des 5. Jahrhunderts praktisch keine messianisch-jüdische Gemeinde mehr gab. Das heißt, der jüdische Teil der Kirche, also das, was Juden und Heiden gemeinsam sein soll, das Jüdische dabei war ausgelöscht. Erledigt. Und die Folge war natürlich logisch. Wenn man das Jüdische zuerst in der Kirche ausradiert, dann beginnt man es nachher auch außen zu vernichten. Und so setzt ab dem 4. Jahrhundert konsequenterweise die Judenverfolgung ein. Da brennen dann die ersten Synagogen. Der koptische Patriarch von Ägypten, Cyril von Alexandrien, geht dem Mob mit der Fackel voraus in die Häuser des Judenviertels, um sie anzuzünden. Ambrosius, der Bischof von Mailand, der Lehrer des Augustinus, erlaubt ausdrücklich die Vernichtung der Synagogen und auch die Vermöbelung der Juden. Augustinus widersetzt sich diesen Gewalttaten, denn er sagt, wir Christen arbeiten nur mit dem Werkzeug der Liebe. Aber er ist sehr wohl dafür, dass man die Juden demütigt, denn sie müssen ja lernen, dass ihre schwere Sünde sie für immer von Gottes Gnadenthron gestoßen hat. Und wen wundert es dann, dass im 6. und 7. Jahrhundert in Spanien, im Westgotenreich, die Juden zwangsweise auch getauft werden und allen möglichen Unterdrückungen gegenüberstehen. Im Spätmittelalter in den Kreuzzügen die Juden in Österreich, Deutschland und Frankreich unter Massakern sterben. In Spanien im 16. Jahrhundert die Juden zu Tausenden und Abertausenden aus dem Land geworfen werden oder zwangsbekehrt werden. In Polen des 19. Jahrhunderts die Judenpogrome ganze Dörfer, jüdische Dörfer auslöschen und schließlich die Nazis mit deutscher Gründlichkeit das Drama beenden. All das ist die Frucht der Ersatztheologie. Wenn es stimmt, was ich am Anfang sagte, dass aber die Kirche Jesu von Ewigkeit her nur als die Gemeinschaft von Judenchristen und Heidenchristen gedacht ist, dann, Geschwister, ist die Ersatztheologie nicht nur ein schweres Vergehen gegen den Ratschluss Gottes, sondern auch selbstmörderische Katastrophe. Denn das Umbringen des Jüdischen in der Kirche bewirkt automatisch, dass die Kirche todkrank wird. Wenn in einer so fundamentalen Basisfrage wie der Einheit zwischen Juden und Heiden im Messias ein Bruch geschieht, kann man nicht erwarten, dass der Rest der Kirchengeschichte super weitergeht. Wen wundert es dann, dass wir bis heute Kirchenspaltungen haben? Haben wir doch dieses Virus der Spaltung damals im 2. Jahrhundert in die Welt gesetzt, als die Urspaltung der Heidenchristen von den Judenchristen? Und staunen jetzt darüber, dass eine Spaltung nach der anderen folgt, wie eine unauslöschbare Krankheit uns heimsucht, der wir nicht Herr werden, gegen die es kein Mittel gibt, weil das Prinzip, dieses billige Schema der Ersatztheologie ja weiterwirkt, nämlich nach folgendem Muster. So wie die Heidenchristen einst glaubten, dass Israel nicht mehr tauglich ist, um Gottes Werkzeug zu sein, so glaubt jetzt jede neue Kirche, dass die vorhergehende nicht mehr Werkzeug Gottes ist und löst sie ab, ersetzt sie. Bis eine neue Kirche kommt und glaubt, dass sie noch besser ist. Dürfen wir uns wundern, dass die christlichen Kirchen im Lehrstreit miteinander stehen? Nein. Wir haben den Verlust des jüdischen Erbes zu beklagen. Wir haben mindestens teilweise unsere Verankerung im Alten Testament verloren. Die Bibel wurde heidenchristlich interpretiert, weil das hebräische Korrektiv in unserer eigenen Mitte fehlte. Waren wir unfähig, eine gemeinsame Hermeneutik, sprich Auslegung, korrekte Auslegung der Heiligen Schrift zu finden? Geschwister, das jüdische Vakuum, das Fehlen des jüdischen Erbes, machte es notwendig, dass wir es mit etwas anderem ersetzen. Was war naheliegender, als das Erbe der eigenen Völker zu nehmen? Das griechische Denken, das römische Denken, oder auch das amerikanische Denken. Und so erleben wir bis zum heutigen Tag in unseren Interpretationen der Heiligen Schrift, dass wir immer wieder denselben Fehler machen, zu glauben, nur wenn das jüdische Erbe fehlt, mit was anderem können wir es jederzeit ausgleichen. Und so wird Gott in den jeweiligen Kirchen, Traditionen und Kulturen beträchtlich missverstanden. Durch den Verlust der messianischen Juden hat der Leib Christi einen schweren Mangel gelitten. Zwei lebenswichtige Bedingungen sind ausgefallen. Und deshalb, nur wenn sich die messianischen Juden wieder mit den Christen aus den Heidenvölkern verbünden, wird der ganze Schatz Israels zugänglich für uns. Nur wenn die Urspaltung zwischen Juden und Heidenchristen geheilt wird, kann die Einheit des Leibes Christi wiederhergestellt werden. Also die Wahrheitsfrage gelingt nur über die Verbindung mit den messianischen Juden, und die Einheitsfrage kann nur gelöst werden in Verbindung mit den messianischen Juden. Daher ist das Thema der messianischen Juden nicht ein Seitenthema für die Christen, sondern, wie ich eingangs sagte, Teil eines der spannendsten Abenteuer unserer Zeit. Doch was tun, wenn nicht verzweifeln? Es gibt ja keine messianischen Juden. Es gab keine messianischen Juden. Und diese Frage stellte sich im Jahre 1738 ein österreichischer Graf in Sachsen. Sein Name war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf. Übrigens, Pottendorf ist ein Dorf im Süden Wiens. Von dort stammt nämlich die Familie Zinzendorf her. Sie waren Außenminister Österreichs bis zur Reformation und hatten noch viele diplomatische Funktionen nach der Reformation, bis schließlich und endlich in der Gegenreformation reiner Tisch gemacht wurde, und dann mussten sie gehen. Nikolaus wurde bereits in Sachsen geboren. Als Sohn einer sehr bedeutenden Adelsfamilie erbte er dann dieses Land, das den Namen Herrnhut trägt. Und auf diesem Landgut lud er die Christen verschiedener Konfessionen ein, um mit seiner Familie ein Leben der Einheit und Versöhnung der Christen zu leben, ganz nach dem Ideal der Heiligen Schrift. Aber dann eben 1738 machte dieser Graf Nikolaus eine schreckliche Entdeckung. Und diese schreckliche Entdeckung trieb ihm den Angstschweiß ins Gesicht. Es wurde ihm nämlich beim Studium der Heiligen Schrift völlig klar, dass es keine Einheit unter den Christen geben kann, es sei denn, dass sich eine beträchtliche Anzahl von Juden wirklich zum Messias bekehrt und der jüdische Teil der Kirche als solcher, nicht in verkappter Form, dass sich Juden zu Heidenchristen verwandeln, sondern in echt jüdischer Form wieder etabliert. Sonst funktioniert es nicht. Als Konsequenz entsandte Graf Nikolaus Missionare in die Synagoge nach Amsterdam. Aber nicht, um die Juden dort zu Heidenchristen zu machen, sondern um sie ihrem jüdischen Messias nahezubringen. Es war eine ganz andere Form der Judenmission. Sie gründeten dort eine messianisch-jüdische Synagoge. Und dort lernten diese bekehrten Juden als Juden Messias-Jünger zu sein. Als Juden nach wie vor koscher zu essen und die Feste zu feiern, aber alles im Sinne des jüdischen Messias. Zinzendorf war leider seiner Zeit voraus und das Experiment schlug fehl. Aber was Gott einmal begonnen hat, das vollendet er auch. Und in der Verborgenheit weiter wachsend, über die nächsten 200 Jahre, kaum beachtet durch irgendjemanden. Es gibt ganz wenige Bücher in der christlichen Literatur, die sich damit beschäftigen, wächst die Bewegung im Geheimen weiter. Vieles ist unklar. Zwei wichtige Fragen bedrängen sie. Sollen Judenchristen überhaupt eigene Gemeinden haben, wo es doch seit Jesus keine trennende Mauer mehr gibt? Sollen Judenchristen weiterhin nach dem jüdischen Gesetz leben, wo doch das Gesetz aufgehoben ist? Aber wie dem auch sei, und man könnte jetzt viele Details angehen, das will ich jetzt nicht, eines steht fest, der Same entfaltete sich. Und was verborgen blieb und im Kleinen wuchs, wurde zur Explosion nach dem Sechstagekrieg von 1967. Also heute, jetzt in diesem Jahr vor 40 Jahren, ja, Juni, ist der entscheidende Wendepunkt passiert. Die Bewegung ist in diesen 67, 68er Jahren explodiert. Plötzlich. Niemand begreift wirklich warum, außer dass man sagen muss, dort in Israel muss etwas ganz Besonderes geschehen sein, dass Gott die Hebel umlegen konnte. Was ist geschehen? Genau. Laut. Genau. Die Zeit der Heiden am Tempelberg. Mindestens was die Westmauer anlangt, ging zu Ende. Zum ersten Mal seit dem Jahre 135, Bar Kochba-Aufstand, standen die Juden in ihrem eigenen Recht als freie Männer und Frauen wieder an der Westmauer und beteten dort Gott an. Die Zeit der Heiden war erfüllt. Und damit war jener Moment der Heilsgeschichte erreicht, wo Gott sagte, und jetzt steuern wir nach einem ganz anderen Zeitplan. Die Bewegung explodierte in Amerika, in Israel. Seit der Wende 89 im ehemaligen Russland, Moldawien, Ukraine, Weißrussland, Rumänien und so weiter und so fort. Die größten Gemeinden haben in Osteuropa. Seit ungefähr 15 Jahren explodiert die Bewegung in Südamerika. Keiner hat an das gedacht. Warum gibt es dort so eine Explosion? Dreimal darf man raten. Das sind die ganzen Nachkommen jener Juden, die ausgewiesen aus Spanien in den Untergrund gegangen sind, als Geheimjuden, äußerlich Katholiken, in geheimer Weise Juden, ihr Leben weitergefristet haben unter dem bezeichneten Titel Maranos, Schweine, weil sie ja Verräter am jüdischen Glauben waren und jetzt endlich aufatmen und sagen können, wow, wir können mit Recht beides sein. Jesus-Jünger und jüdische Menschen. Fast überall, wo es Juden heute gibt, gibt es auch messianische Gemeinden. Und trotzdem, muss man sagen, will sie niemand haben. Judaisierer nennen sie die Christen. Sollen sie doch endlich ordentliche Christen werden. Freikirchen in jüdischer Verkleidung nennen sie die anderen. Wieder eine neue Sekte. Verräter nennen sie die Juden selbst. Und für uns seid ihr gestorben, das sagen die Verwandten, die über ihnen das Kaddisch beten. Sie haben keinen Platz, weder in der jüdischen Welt noch in der christlichen. Und dennoch. Es war ein heißer Sommertag des Jahres 1995, als der junge Rabbi Marty Waldman, Leiter einer der größten messianisch-jüdischen Gemeinden in Amerika, in Dallas, Texas, in seinem Büro saß und sich auf die Predigt vorbereitete. Der Text für die Predigt war Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil. Und plötzlich hatte dieser Mann eine Vision. Es wurde ihm klar, in diesem Moment, Gott beruft ein zweites Konzil nach Jerusalem. Diesmal, bei diesem zweiten Konzil, soll es nicht darum gehen, dass die Heidenchristen freigesetzt werden in ihre Bekehrung, sondern diesmal soll es darum gehen, dass sich die ganze Christenheit versammelt, die Leiterschaft der ganzen Christenheit, alle Denominationen, und sie sollen dort feierlich den messianischen Juden jenen Platz zuerkennen, der ihnen zusteht. Nicht indem sie diesen Platz schaffen, das hat schon Gott getan. Das Existenzrecht der messianischen Juden hängt nicht von uns ab. Das haben wir ihnen nicht zuzusprechen. Aber den Platz zu räumen für sie, das ist unsere Aufgabe. Und das soll dort geschehen. Bei dieser Versammlung müsste die Ersatztheologie und alle Reste davon restlos gestrichen werden. Bei diesem Konzil müsste die heilsame Gegenwart der älteren Brüder die Spaltungen unter uns beheben. Wir müssten alle eine neue Einheit definieren und eine neue Ordnung finden. Bei dieser Versammlung muss etwas geschehen, wo wir sagen, ihr, die messianischen Juden, habt einen besonderen Platz auch unter uns. Nicht nur einen Ehrenplatz. Das hat zu tun mit dem, dass ihr ja die authentischen Verwalter des jüdischen Erbes seid. Diese Versammlung kann nur in Jerusalem und nirgendwo sonst stattfinden, denn Jerusalem ist die geistliche Hauptstadt der Welt. Und diese Einladung nach Jerusalem muss auch durch eine messianisch-jüdische Ältestenschaft geschehen, wie damals. Apostelgeschichte 15. Rabbi Woltmann wollte nicht in seinem heißen Büro sitzen bleiben, sondern er nahm das Telefon und rief seine Freunde an. Seine Freunde waren natürlich auch wieder messianisch-jüdische Prediger und freikirchliche Pastoren und Missionsleiter. Darunter nicht unwichtige Leute, wie zum Beispiel John Dawson, der jetzige Präsident von Jugend mit einer Mission, und ähnlich gelagerte Leute. Aber die alle waren sich relativ rasch einig, das machen wir, das nennen wir auch so, darum auch der Titel Toward Jerusalem Council 2, TGC2, vielleicht habt ihr das schon einmal gehört. Und auch die Überlegung, in ein paar Jahren sind wir fertig. 1996 stieß zu dieser Gruppe allerdings zwei weitere Männer dazu, ein englischer Priester aus der katholischen Kirche und ein anglikanischer Priester aus Kalifornien. Und die halfen dieser Pioniergruppe sehr schnell, die Perspektive zu ändern. Jetzt wurde klar, so ein Konzil, das ist nicht ein Unternehmen, das man organisiert, wie man eine Konferenz organisiert, sondern da geht es um einen Prozess der Reinigung und Heiligung, der die ganze unglaublich, fast unüberschaubar große Christenheit erfassen muss. Vorher ist es kein Konzil, sondern höchstens eine Überkonferenz. Und so ging man dann daran, das zu tun, was das einzig Richtige war bei diesem Megaprogramm, auf die Knie. Und in einer ersten Zeit des Pilgerns zog diese Mannschaft durch alle Städten und Orte des Leidens des jüdischen Volkes, vor allem in Europa. So kamen sie auch nach Wien. Und ich hatte die Aufgabe, die Begegnung zwischen dieser Gruppe und dem Kardinal Schönborn zu organisieren. Und dieser Abend war überwältigend. Wir hatten eine Begegnung von 3/4 Stunde angesetzt, klassisch wie alle anderen Gespräche, freundlich, interessiert, aber eben wie das so ist. Kardinal Schönborn hat am Tag ungefähr 15 solcher Begegnungen. Am Ende des Abends, der dann auf 4 Stunden ausgedehnt wurde, lagen wir einander weinend in den Armen, beteten füreinander, und der Kardinal sprach auch über seine jüdische Herkunft. Er hat eine jüdische Großmutter, und er sagte, wenn ihr das seid, was ihr sagt, dass ihr seid, dann kann es nur eines bedeuten, dass Jesus kommt. Die Reise ging weiter, Spanien, Nizäa, Konstantinopel und natürlich auch Rom. In Rom hatten wir eine zweite interessante Begegnung mit dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger. Er heißt heute Benedikt der 16. Und es spielte sich Ähnliches ab. Auch hier war eine offizielle Kontaktnahme vorgesehen, aber seine Betroffenheit wurde von Minute zu Minute größer. Er reagiert nur anders als Schönborn, nicht so emotionell, dafür sehr bestimmt. Und er sagte: Ich weiß, dass die Kirche nicht komplett ist, wenn sie nicht aus beiden Teilen besteht, der Kirche aus den Juden und der Kirche aus den Heiden. Und dann sagte er noch: Wir Theologen haben immer gewusst, dass es euch eines Tages geben wird müssen. Aber wir konnten uns bei Gott nicht vorstellen, wie das geschehen soll. Und jetzt seid ihr hier. Und er sagte: Ich hoffe, dass ihr seid, was ihr sagt, dass ihr seid. Und seither gibt es, was den katholischen Teil anlangt, ganz intensive Gespräche auf geheimer Ebene. Das muss extrem geschützt werden. Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen, wie kompliziert das ist. Wir haben es hier nicht nur nicht mit einem Problem innerhalb der katholischen Kirche zu tun, wir haben es hier mit einem Problem zwischen der katholischen Kirche und anderen christlichen Kirchen zu tun, die das überhaupt noch nicht so sehen können, vor allem in der Orthodoxie. Und wir haben es hier mit einem riesigen Problem im christlich-jüdischen Dialog zu tun. Sobald die Juden mitgekriegt haben, dass wir Katholiken Kontakt mit den messianischen Juden haben, wurde uns die Rute ins Fenster gestellt und wurde gesagt: Freunde, wenn ihr euch das anfangt, sind wir draußen. Und die Antwort, die wir sehr höflich, aber trotzdem bestimmt gaben, war: Dialog führen wir bitte, mit wem wir Dialog führen wollen. Und intern kommt noch der Satz dazu: Und außerdem wissen wir, wer unsere Brüder und Schwestern sind. Aber das ist ja nur das katholische Kapitel. Es ging ja weiter. Diese Initiative wird von 24 Männern geleitet, 12 Vertreter der messianisch-jüdischen Weltorganisationen und 12 Vertreter aus den verschiedenen Konfessionen. Seit Wien bin ich auch da dabei. Als Brüder haben wir einen Bund miteinander geschlossen, weil wir spüren, dass uns dieses Werk an den Rand, absolut, absolut an den Rand jeder Fassbarkeit bringt. Wir haben es hier mit einem Problem zu tun, wenn wir diesen Brückenschlag schaffen, dann verliert der Teufel sein wichtigstes Instrument. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es zugeht. Nahezu jeder von uns in dieser Mannschaft ist schwer krank, in irgendeiner Form. Etliche haben Kinder verloren, die Liste ist lang. Wir stehen in einem wahnsinnigen geistlichen Kampf und wir wissen auch warum. Und die größte Gefahr ist auch Sünde. Wir haben 2 Brüder verloren aus dieser Gruppe, die in Sünde gefallen sind, weil sie es einfach nicht geschafft haben, diesen Druck auszuhalten. Und trotzdem, wenn wir unterwegs sind von Kontinent zu Kontinent, von zu Bischof, zu Theologen, zu Konferenzen, in ökumenischen Settings, bei Freikirchen, egal. Ja? Wir erleben immer wieder dasselbe. Es ist eine ganz eigenartige Salbung der Versöhnung mit uns. Wenn wir an einen Ort kommen, treffen sich dort Leute, die vor Ort leben als Christen, die sich nie begegnet sind zuvor. Und die bei dieser Gelegenheit ausmachen: Wir müssen uns verbünden. Es gibt Heilungen, es gibt Versöhnungen, oft jahrzehntelanger tiefer Streits. Und ich spüre, dass Gott hier einfach, das liegt nicht an der Heiligkeit dieser 24, sondern das liegt an der Symbolkraft, dass in diesen 24 ein Stück weit dieses Geheimnis der endzeitlichen Kirche schon ein Stück dargestellt wird. Und da liegt unwahrscheinlich viel Kraft. Aber es ist was sehr Zerbrechliches. Als Gegenstück dazu hat sich eine Gruppe jetzt in Jerusalem gebildet. Sie nennen sich Jerusalem Olive Tree Fellowship. Und diese Mannschaft rund um vier Brüder, Benjamin und Ruben Berger, Marcel Rebiai und Ofer Amitai, versammeln sozusagen die messianisch-jüdischen Leiter, vor allem in Jerusalem. Und das ist unser Partner in der Arbeit. Weil wir gesagt haben, ein Konzil in Jerusalem, das wird nicht von außen eingeladen, sondern von der Stadt des großen Königs. Und so sind wir jetzt durch diese Jahre gegangen, von Kontinent zu Kontinent, von Kirche zu Kirche. Und ich möchte abschließen mit einem Zeugnis aus einer unserer letzten Touren. Im Oktober 2006 trafen wir zum ersten Mal in einer konzentrierten Form. Wir waren in Afrika und haben dort den Patriarchen von Addis Abeba getroffen, Abuna Paulus, das ist der oberste Hirte für die Kopten in Äthiopien. Und ihr wisst ja, dass die Kopten in Äthiopien jüdische Wurzeln haben. Das ist noch einmal eine ganz eigene spannende Geschichte. Und so weiter. Wir haben viele Kirchenführer getroffen, aber jetzt zum ersten Mal eine Konferenz für orthodoxe Theologen gemacht. Die hatten natürlich Schiss und wir auch. Und deswegen haben wir uns getroffen in den verschneiten Bergen Rumäniens. Dort, wo eh niemand hinkommt. Und wir haben uns gedacht, naja, vielleicht werden ein paar Leute dort sein. Gekommen sind dann vier Bischöfe, 40 Priester, 10 Theologen. Also wir waren überwältigt. Es braucht viel Mut auf ihrer Seite. Und wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Und trotzdem haben wir das Gefühl gehabt, wir stehen vor einer Wand. Es kommt nicht durch. Die begreifen nicht, worum es geht. Und im Zweiergespräch fallen dann so Sätze wie, ach Gott, das ist doch so einfach. Sollen sie alle orthodox werden? Und wir haben eigentlich gedacht, wir haben die Schlacht verloren. Und dann kam der letzte Tag. Und wir haben gesagt, okay, Feedbackrunde, das Ambo ist frei für Feedbacks. Das ist schon ziemlich schlimm, nicht? Wenn du weißt, du hast es verloren, jetzt kommen dann noch die negativen Feedbacks und dann packen wir uns, fahren wir heim, nicht? Und dann stand ein Bischof auf, Bischof Daniel von Serbien, trat ans Pult. Und sagte, in dieser Nacht habe ich ununterbrochen über die Stelle aus dem Johannesevangelium von der Auferweckung des Lazarus nachdenken müssen. Das Wunder der Auferweckung des Lazarus war das letzte Wunder, das Jesus tat vor seiner Auferstehung. Und er tat es, so steht es ja auch bei Johannes, als Zeichen für den Glauben. Und dann sagt er, könnte es sein, dass die Auferweckung der messianischen Juden das letzte Wunder Gottes vor der Wiederkunft Jesu ist? Könnte es nicht sein, dass eben wie damals es uns, die Heidenchristen, braucht, den Stein wegzuwälzen und uns, die Heidenchristen, braucht, um die Binden zu lösen von den gefesselten messianischen Juden, damit sie in ihre Freiheit befreit werden und zum Zeichen des Glaubens aufstehen für uns und die Welt. Und dann war Stille. Und dann sprangen die Leute von den Sesseln auf und dann gab es Standing Ovations für den Bischof und für sein Wort. Und uns sind nur die Tränen runtergeronnen, weil wir haben gewusst, die Botschaft ist gelandet. Amen.
Danke für die Botschaft und ich wollte eigentlich die Hannelore fragen, ob du noch irgendetwas sagen möchtest oder du noch was hinzufügen möchtest. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich so im Bann der Botschaft und die eine gute Botschaft ist auch die, wir haben sie aufgenommen auf CD und sie ist käuflich sehr günstig erwerbbar und bitte kauft es und gebt es weiter. Ja?
Ja, genau, gibt sie weiter. Es gibt viele Freikirchen, die der Ersatztheologie anhängen. Lass uns für diese Freikirchen beten, dass sie das aufgeben. Das ist total wichtig. Und wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, forscht einfach in der Heiligen Schrift weiter. Hört euch die CD noch einmal an. Für diejenigen unter euch, die jüdische Wurzeln haben und sie noch nicht entdeckt haben, entdeckt die doch endlich. Und freut euch über euer jüdisches Erbe. Für uns als Gemeinde ist es wichtig. Außer dass ich einmal über Römer 9 bis 11 gepredigt habe, haben wir das Thema uns noch nie angeschaut. Und ich habe heuer so empfunden, jetzt ist es Zeit. Es ist für uns Zeit, uns mehr damit zu beschäftigen. Und es ist wichtig, eins der wichtigsten Themen. Und ich denke, dass wir gerade durch die Offenbarung durchgehen, durch die Offenbarung des Johannes und jetzt das Thema hören, hat auch eine Signifikanz. Jesus will wiederkommen. Er kann es nicht erwarten, wiederzukommen. Und es kommt auch auf uns drauf an, ob wir uns vorbereiten lassen und ob wir ihm die Türen öffnen. Gut. Wenn der eine oder andere von euch vielleicht auch noch Buße tun muss über ja, die Haltung auch Juden gegenüber, ist auch Zeit dafür. Ich weiß, manche von uns haben Großeltern oder auch Urgroßeltern, die im Nationalsozialismus verhaftet waren. Tut Buße, wenn ihr negative Empfindungen, Gedanken über Juden habt. Es ist höchste Zeit dafür. Okay.